ARD.
Diesmal schicken wir ganz besonders viel Liebe nach Österreich, denn unsere Gästin ist Andrea M., Schuldschwänzerin, trotzdem einen Steuerabschluss mit Auszeichnung und Gangsterbraut, Mutter, Pflegemutter und die zentrale Figur beim Thema Cannabis im Wien der 90er Jahre. Und damit sind wir mitten im True-Crime-Milieu. Als die Polizei sie im Jahr 2000 verhaftet, gibt es einen Sommer lang in Wien und der Umgebung keinen Hasch mehr. Denn Andrea war die zentrale Quelle in Wien. Mittlerweile ist sie unter anderem Traumatherapeutin und ultraschwer zu kriegen, weil sie so busy ist. Wir haben es geschafft, dass sie sich anonym aus Wien zuschaltet. Leider war die Internetverbindung zwischenzeitlich richtig schlecht. Seht es uns nach, denn Andreas Geschichte ist einzigartig, stellenweise sehr drastisch. Vor allem, wenn sie beschreibt, wie der Umgang damals im Milieu gewesen ist. Und nur weil es eine andere Zeit war, packen wir euch auch noch einen Umrechnungskurs für Schillinge mit in die Shownotes.
Ich erzähle das teilweise wirklich wie eine Verherrlichung der Geschichte. Gleichzeitig weiß ich aber, dass das nicht normal ist. Ich weiß ganz alleine, ich bin für alles, was geschehen ist, verantwortlich. Bei mir wirst du nie hören, um Gottes Willen, die Mama hat das gemacht und das. Nein, Andrea, du hast ja gesagt dazu. Das Ende ist immer Knast. Es gibt niemand, der auskommt. Und in der heutigen Zeit dann noch viel, viel schneller als damals.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Hallo Leute, herzlich willkommen zu GJH, der Gangster, der Junkie und die Herrin. So.
Ich glaube, ihr kriegt beide von mir und auch die Redaktion lustige, in meiner Welt lustige T-Shirts zu Weihnachten. Das habe ich mir mal so überlegt heute Nacht, als ich wach lag.
Ey, das ist krass, wo du sagst, ich habe davon geträumt. Heute hat mir eine Hörerin geschrieben, liebe Grüße an der Stelle, dass sie von uns geträumt hat. Nee, sie hat von uns geträumt. Sie weiß nicht mehr was, aber sie hat von uns geträumt. Also es ist ein Riesenkompliment.
Ich hoffe, wir waren anständig allesamt.
Ich hoffe,
in unseren Milieus.
Es tut nichts weh.
Bin ich natürlich gewohnt, sind ja, immer natürlich. Sexträume.
Ja, also, ja.
Ist natürlich. Meistens werde ich gepackt von irgendwem im Traum. Ist so. Okay, wer seid ihr denn? Wir fangen mal mit der Eiskönigin an. Der wunderschönen Nina Workhard.
Guten Abend in die Runde. Ich bin die Eiskönigin. Ich sorge für eisige Stimmung und stille Momente mit den Themen, die ich mitbringe, aus meiner Welt und zwar aus dem Milieu. Und ich bin seit 10 Jahren oder ein bisschen länger sogar schon Domina. Und das ist kein Scherz, das ist kein Schauspiel. Ich mache das wirklich und ich mache das ja mit Leidenschaft in allen Bereichen, die Domina in der heutigen Zeit so bedient, also viel online, dominante Chats, dominante Webcam-Sessions, natürlich auch viel Fetischfilme, alles, was dazu gehört, also die Neuzeit-Domina würde ich mich selbst schimpfen.
Geil.
Und
Neuzeit-Domina, auch geiler Kanalname.
Geiler Kanalname. Ist aber auch, du bist ja auch die einzige von uns, die noch so aktiv ist auch.
Mhm, noch aktiv im Game, auf jeden Fall. Ich glaube, ein Weilchen bleibt es auch noch so. Ich habe ja Glück, theoretisch kann man das ja sein Leben lang machen, aber irgendwann wird auch für mich mal Schluss sein. Mhm. Ja, zeitweise bin ich ja auch Podcasterin hier mit euch, was ich liebe. Mhm. Und bin dieses Jahr 30 geworden, für alle, die es nicht wissen, fühle mich aber immer noch wie maximal
35.
19. Nein, also es schwankt so zwischen 13 und 19. Ich glaube, okay, das ist meine geistige Reife.
Oh, das ist...
Zumindest habe ich den Schalk im Nacken und den lasse ich mir auch nicht nehmen. Ja, das ist so ein ganz grober Eindruck zu mir. 30 Jahre jung, liebt Tiere und früher wurde mir immer der Mund verboten, heute kriege ich Geld fürs Reden.
Jawollo! Insofern machen wir gleich mal mit einem weiter, dem 100% auch oft der Mund verboten wurde und der heute auch Geld fürs Reden kriegt. Und zwar der liebe Roman Lemke.
Was geht ab? Mein Name ist Schalk. Oh Gott, war der Scheiße.
Du hast einen dicken Nacken.
Ich lieg bei Nina im Nacken. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Freitagabend, ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich auf tolle 2 Stunden. Ich freue mich auf eine mega geile Geschichte. Roman Lemke, 21 Jahre lang gefährliche Konsummuster. Das, was man so in der Gesellschaft als Sucht bezeichnet, das war so mein Leben. Das Ganze war ein Fluchtmechanismus aus einem Entwicklungstrauma heraus, aus einer lebensfeindlichen Umgebung für Kinder. Und 2019 habe ich dann meinen Podcast gestartet, den Sucht und Ordnung Podcast. Und 2020, den JAW, Junkies aus dem Web-Podcast, die kleinste Selbsthilfegruppe der Welt. Und ich glaube, ein Jahr später, ich glaube, 21 haben wir angefangen, ne?
Wir haben 21 angefangen, ne?
Ja, also jedes Jahr ein neuer Podcast. Und im dritten Jahr habe ich dann gesagt, jetzt reicht's mal langsam. Und Aufklärungsarbeit. Seit 5 Jahren mittlerweile Workshops an Schulen für betroffene Jugendliche, für Betroffene, für Eltern von Betroffenen und Student. Und das reicht jetzt auch erstmal.
Was studierst du denn?
Ich studiere den Suchtberater.
Oh, das ist gut. Das ist eine coole Sache.
Genau, dazu.
Menschen, die eigentlich als Erfahrungsexperten und Quereinsteiger da reinkommen, sind genau die Leute, die wir dort haben wollen.
So. Ganz genau. Und beim Thema Erfahrungsexperte und Präventionsarbeit, da bist du ja auch vom Fach, nicht wahr? Herr Pollux, wer sind Sie denn so?
Boah, ey, ich komme gar nicht mehr klar, wer bin ich denn? Ich frage mich es manchmal selber so. Ich war ein Krimineller, deswegen auch dieses Gangster hier im Titel. Woran sieht man, dass ich kein Gangster mehr bin? Dahin, dass ich es hier in den Titel schreibe. Das ist so der erste Indikator. Daran kann man immer schon sehen, dass der kein aktiver Gangster mehr ist. Aber das war mir wirklich wichtig früher. Also es war mein Berufswunsch, eben Berufskrimineller oder dann neudeutsch Gangster zu werden. Hab das verfolgt, bin mit 21 dann auch ins Gefängnis gekommen, wie das sich für einen Berufskriminellen gehört. Musste auch mal ein bisschen Knast machen und habe dann fast zehn Jahre da gesessen.
Hat also geklappt mit der Berufskriminalität.
Ja, es war ein Ding. Also ich fand's, ja, es war mein Studium so, habe ich immer gedacht. Okay, jetzt studierst du hier, jetzt zeigst du hier, wer du bist. Hier ist endlich mal so ein Ort, wo du, verbrieft zeigen kannst, wer du bist in dieser Szene, weil es wird über allen Akten geführt. Die ganzen Großen sind alle da. Jeder kann sehen über einen langen Zeitraum, wie du dich verhältst. Und es ist schon immer was anderes, ob du auf der Straße jemanden triffst, mit dem du ein bisschen dealst oder mit dem du einen Raub machst oder irgendeinen Streit hast. Wenn du jemanden über Jahre sehen kannst, wie ist der in Fäden, die sich teilweise über Jahre ziehen? Wie ist der, wenn er mal ein paar Monate Absonderung macht? Wie ist er, wenn draußen seine Eltern sich nicht mehr melden, seine Großeltern sterben, seine Kinder weg sind, was auch immer? Wie reagieren diese Leute? Deswegen, ich fand es schon interessant. Ich dachte auch, das ist mein Weg. Ich habe mich dann aber nach der Entlassung aus der kriminellen Welt so langsam zurückgezogen und habe überlegt, ich möchte doch noch was anderes mit meinem Leben anfangen. Ich war enttäuscht von dem, wie die kriminelle Welt sich entwickelt hat und wie die Menschen halt sind. So, ich hatte keinen Bock mehr drauf und bin dann wieder rum und sagte, als Erfahrungsexperte in die Präventionsarbeit gegangen, habe Kriminalprävention gemacht, bin an mittlerweile, glaube ich, knapp 800 Schulen und Wohngruppen, Jugendhäuser, alles Mögliche gewesen, habe gesprochen mit Tausenden von Jugendlichen, einen eigenen Verein gegründet, den Sichtweisen e.V., und dann über Zufall irgendwann Content Creator geworden. Und das ist das, was ich eigentlich immer sein wollte. Und heute befriedige ich mit dieser Nummer hier alles, was ich davor versucht habe, mit Verbrechen zu befriedigen. Mhm. So diese Suche nach Aufmerksamkeit, den Wunsch, irgendwie ein spannendes Leben zu haben. Heute nicht zu wissen, was morgen ist und trotzdem aber Dinge zu bewegen, all das kann ich heute. Und wir waren am Wochenende, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, ich glaube, ich habe Syphilis. Wir waren nämlich am Wochenende.
Ja, ich wollte gerade fragen, ob du zufrieden bist.
Ja, so, ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden mit all den Krankheiten. Nee, mir geht's nicht so gut. Ich habe Sixpack wieder bekommen, so dünn bin ich schon gesagt.
Abgemagert. Sixpack.
Ey, ich muss an der Stelle, bevor wir loslegen, eine Sache sagen. Ich habe gestern echt, also ich habe gestern und heute 6, 7 Stunden intensive Podcast-Gespräche gehabt, um mit Themen, die wir auch schon bei uns im Podcast behandelt haben, die aber sehr an die Substanz gehen, also Stichwort Nötigung, Stichwort Kindeswohl und so. Wenn ich heute manchmal so ein bisschen abwesend wirke, dann liegt es daran, dass ich 21 Jahre lang drücke. Nein, das liegt es daran.
Weil ich mich nicht für euch interessiere, ihr Flachpfeifen.
Genau. Nur, dass jetzt, weiß ich nicht.
Nee, wir sind doch alle immer.
Ihr seid ja sonst immer hochkonzentriert, Gott sei Dank. Ihr seid ja nie immer kurz abwesend. Deswegen freuen wir uns, dass du es nochmal angekündigt hast als kleine Warnung.
Genau.
Danke.
Insofern leben Beste gerade. Und ich freue mich einfach. Wir haben dieses Format ins Leben gerufen aus einem Grund. Und das ist, es wird immer über diese Milieus geredet. Mhm. Es wird über Leute geredet, die Drogen nehmen, Drogen verkaufen. Es wird über Leute geredet, die Verbrechen begehen. Es wird über das Rotlicht geredet. Aber wann und wenn vielleicht maximal mal irgendein Reporter redet mit den Leuten. Aber wann dürfen die Leute aus den Milieus selbst reden? Und deswegen haben wir dieses Format geschaffen. Und jetzt würde ich einfach mal, ich kann es gar nicht aushalten, länger zu warten, oder?
Wir haben eine krasse Frau am Start heute.
Habe die Ehre.
Die Andrea ist da. Und Andrea kommt woher?
Hallihallo.
Habe die Ehre.
Ich komme aus Österreich.
Das denkt man gar nicht.
Habe die Ehre, das hört man doch schon, oder?
Doch, man hört es tatsächlich so.
Ganz leicht, aber.
Ganz leichten Einschlag. Andrea M. dachte als Teenager, es ist eine gute Idee, im Rotlichtmilieu zu kellnern. Bei uns erzählt sie, was sie dahin gebracht hat und wie sie dann zur Großdealerin geworden ist. Für den Handel mit knapp 1000 Kilo Hasch wurde sie Anfang des Jahrtausends zu 5 Jahren Haft verurteilt.
Boah,
dann würde ich sagen, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jährchen eigentlich, oder? Ja. So ein bisschen, ne?
Seit der Podcast rausgekommen ist, willst du mit mir online gehen? Und jetzt hast du es geschafft.
Ich wusste jetzt schon.
Ich wollte unbedingt mit dir online gehen, das siehst du mal.
Und was hast du immer gesagt? Gescheißen.
Der Podcast, von dem du redest, heißt... Der Podcast, von dem du redest, heißt Shit Happens und ist, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ein 12-Teiler.
13,
da haben wir es schon, ist ein 13-teiliger Podcast über dein Leben.
Ja, mein Leben. Ja,
dein Leben, Teile deines Lebens, das, was du in dem Podcast eben teilen wolltest. Aber ich würde jetzt einfach mal die erste Frage stellen und dann kannst du da einfach mal schon ein bisschen einfach erzählen, dass du ein bisschen Flow kriegst, dass die Leute dich kennenlernen. Was hat sich verändert mit dem Podcast für dich?
Nichts. Nichts, Max.
Okay, danke.
Nichts, nächste Frage. Nee, also schau, ich habe mein Leben ziemlich gut aufgearbeitet. Ich habe ganz, ganz viel an mir gearbeitet. Ich bin auch noch immer die gleiche, obwohl ich ein komplett anderes Leben lebe. Das ist die Andrea. Weißt du, was ich meine? Das war ich, das bin ich. Ich bin halt jetzt anders und doch nicht. Du weißt wahrscheinlich genau, was ich meine. Was hat sich verändert? Es haben sich Menschen gemeldet, die ganz viele Ideen hatten. Aber da ich ja meine Identität ja nicht ganz hergebe, also betrifft mich dieser Podcast jetzt im Jetztleben kaum bis gar nicht. Ja? Ja. Und warum ich mich nicht zeige, weil das mag vielleicht doof rüberkommen, ich habe Pflegekinder, ich habe ein Kind und die kennen zwar super damit, weil die sind ja damit aufgewachsen und einer davon ist sogar im Podcast, der mitspricht und meine Tochter sowieso auch. Aber die eine ist zum Beispiel Sportlerin und die Gasse, wo normal Leute wie wir nicht vorhanden sind, sagen wir mal so. Und ich mag denen einfach nicht antun, dass dann irgendwann einmal wer mit dem Finger zeigt und sagt, ah, die Tochter von der XY. Mhm. Das ist der einzige Grund. Ich selbst, also mein Umfeld, weiß das alles und ich liebe meine Vergangenheit. Ja? Also deswegen hat der Podcast jetzt nicht wirklich was verändert. Was es verändert hat, ist, dass ich eine Woche lang wirklich Paranoia hatte. Natürlich, wir haben da 30 Stunden Aufnahmen gemacht. Ja? Und ich bin jeden Tag mehr in die Vergangenheit. Ich weiß nicht, ich bin 50 plus. Das ist auch schon alles sehr lange her. Das war verhaftet, bin ich worden im Jahr 2000. Und weißt du, ich habe mir das halt alles wieder vorher geholt und gebe auch selbst Seminare. Also ich bin jetzt eigentlich im Energetiker-Heilkreis unterwegs, sagen wir so. Und ich habe einfach gemerkt, wie ich immer mehr die Zeitreise begehe. Ja? Ich habe auf einmal geschaut, bumm, ist da die Polizei. Also das war schon, ne? Ich habe schon ein bisschen Backflash gehabt.
Desto mehr man ja in sein Trauma reingeht, ne? Und desto mehr man darüber redet, desto mehr kommt wieder hoch. Und auch wenn du jetzt sagst, ja, das war ja alles, du liebst deine Vergangenheit, du liebst dein Leben, da waren Dinge dabei, und zwar nicht wenige, die andere Menschen als schrecklich bezeichnen würden und die für uns alle auch inklusive dir traumatisch waren.
Ja, es ist ja schon das Thema... Es ist ja, ich sage das auch im Podcast, ne? Dass das vollkommen, ich erzähle das teilweise wirklich wie eine Verherrlichung der Geschichte. Ja? Ja. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass das nicht normal ist. Aber das ist so schwer zu erklären. Es war halt so, ne? Und heute haben wir da als Überschrift, war es eine gute Idee? Und ich habe mich damit beschäftigt, natürlich mit dieser Frage, war das eine gute Idee? Ja, so schlecht war es nicht.
Ich bin jetzt schon Film. Also, ja, tatsächlich beantwortest du gerade schon eine Frage, die ich mir von Anfang an gestellt habe. Und zwar, ob du retrospektiv was anders machen würdest oder den Weg nicht nochmal gegangen wärst. Aber irgendwie, weiß ich nicht, es fasziniert mich ja genauso, im Milieu, in der Unterwelt unterwegs zu sein. Und deswegen finde ich das gerade so erfrischend, dass du knallhart sagst, nee, diese Vergangenheit, die schmeckt mir immer noch.
Ah, hallo, du, ich hatte alles. Mir ist das scheißegal, ich war einen kleinen Smart. Ein Glück an der Sache, und das unterscheidet sich vielleicht, ich war nie süchtig. Mhm. Ja, wenn ich jetzt drauf gewesen wäre, wenn ich jetzt Kokain oder vielleicht sogar heroinsüchtig, nein, war ich nicht.
Wie sieht das mit Anerkennung aus? Warst du auf der Jagd nach Anerkennung?
Eine Machtsau war ich, eine Machtsau. Also ich weiß ganz genau, was ich habe das wirklich, ich habe ganz viele Seminare gemacht. Und ich war eine Machtsau. Und weißt du, was ich...
Das Wort muss ich mir aufschreiben.
Ich sehe es wirklich so... Ja, ist eine gute... Ja, ne, ist so. Ich weiß, dass ich in mir irgendwie... Also erstens mal war ich unterfordert als Kind. Ja, ganz sicher. Ich würde sagen, intelligenter als das, was abgefragt wird, und dann Langeweile. Und das, was ich immer hatte, ist, und das habe ich jetzt sogar als Beruf, zu schauen, was steckt hinter der Maske des Menschen. Ja? Und wenn ich da jetzt zurückdenke, ich habe wirklich auch, glaube ich, Glück gehabt mit sehr vielen guten Menschen im Milieu, dann kann ich sagen, dass ich dort die besseren Menschen getroffen habe. Und das ist jetzt ganz eine harte Wahrheit, weil in ihnen steckt ja genau das Gegenteil von dem, was sie im Außen zeigen. Ja? Also wenn ich jetzt so die alte österreichische Wiener Garde hernehme, dann sind das lauter verletzte Kinder. Okay, dass die nach außen den, ihr nennt es Gangster, in Wien würden wir, also sagen wir, die alten Bücher, die sind ja im Innern genau das Gegenteil. Und ich habe es bei jedem Einzelnen geschafft, das Innen zu sehen. Und ja, ihr könnt mir da folgen. Ich glaube, wenn man noch nichts damit zu tun hatte, ist es schwierig. Aber ich habe Jahre oder wenn nicht Jahrzehnte gebraucht, um mich in der anderen Welt, sagen wir jetzt in der normalen Welt, zurechtzufinden, weil ich diese Loyalität, diesen Zusammenhalt, diese Familie, könnte ich sogar zum Weinen beginnen, wenn ich das jetzt sage. Ja?
Nie wirklich hatte?
Richtig.
Wir könnten ja jetzt einfach super reinquatschen und dranbleiben, weil es natürlich mega interessant ist. Aber ich würde ein bisschen Chronologie reinbringen. Was mich nämlich interessiert, also ich mache gerade zum Beispiel eine Podcast-Reihe über gefährliche Frauen, und mir fällt so ein bisschen dieser Unterschied aus zwischen Männern, warum die kriminell werden, wie die kriminell werden, was für Taten die begehen, wie ihr Weg dorthin so ist, und Frauen, die ja doch sehr viel seltener in diesen Bereichen straftätig werden, eigentlich in allen Bereichen. Also es gibt ganz, ganz wenig Bereiche, in denen Frauen häufiger als Männer kriminell werden. Das ist eigentlich nur im Bereich der Kindstötungen und sonst noch im Prostitutionsbereich, aber das liegt in der Natur der Sache. Ansonsten gibt es eigentlich nicht. Es gibt super wenige Frauen, die diesen Weg gehen, den du gegangen bist. Und deswegen würde mich einfach interessieren, was warst du für ein Kind? Wie war die Kindheit? Wie war dein Elternhaus? Erzähl uns ein bisschen.
Ja, erzähl mal.
Mein Elternhaus war, also nämlich gar nichts, oder bist du geschlagen oder, also uns ging es nie schlecht, im Gegenteil, ich würde sagen, es ging uns zu gut, aber mein Vater zum Beispiel, der hat mich für nichts bestraft, ja, also ich bin zum Beispiel ein Jahr nicht in die Schule gegangen, ein ganzes Jahr.
Weißt du noch, welche Klasse das war?
Die 9. wäre es gewesen, und bei mir ist das alles ein bisschen länger her. Und ich bin jeden Tag in der Früh aufgestanden und bin statt in die Schule zu meiner Schwester gegangen, die damals schon einen Sohn hatte, ein Baby halt, und mit dem habe ich mich beschäftigt. Und dann, weißt du, irgendwann brachst halt dann, meine Eltern waren Geschäftsleiter, ja. Ich frage mich bis heute, wie man nicht mitbekommen kann, dass da keine Schularbeit zum Unterschreiben ist oder so. Keine Ahnung, wie ich es geschafft habe. Und als ich dann das Zeugnis brauchte zum Beispiel, hat meine Schwester angerufen und hat gesagt, ja, Mama, Andrea war jetzt seit 6 Monaten nicht in der Schule. Wenn du mit ihr schreist, kommt sie nicht mehr nach Hause. Weißt du, was meine Mutter gesagt hat? Nein, ist okay. Komm nach Hause. Ist mit mir zu einem Arzt gegangen, hat den 5000 Schilling damals bestochen, ja, dass der eine Entschuldigung schreibt. Hat es nicht meinen Vater gesagt, sondern hat einen anderen Geschäftsmann und Freund von der Familie gebeten, dass er sich ausgibt, mein Vater zu sein, und ist mit mir in eine andere Schule anmelden. Okay. Und als ich dorthin kam, war genau in die, weißt du, der Direktor ist gesessen und hat gesagt, ja, also so geht es bei uns nicht und auf keinen Fall und bla bla bla. Und dann haben wir gedacht, ja. Und dann sind wir in diese Klasse gekommen und dann war dort noch aus dem Bezirk, ich bin aus einem krassen Wiener Bezirk, meine Erzfeindin. Oh. Und ich habe die gesehen und ich wusste, das ist der letzte Tag, wo ich in die Klasse gehe. Und habe das tatsächlich wieder durchgezogen. Also den Herrn Direktor, seine Ansage von, das geht bei uns nicht, das habe ich ihm gleich gezeigt, weil ich bin am zweiten Tag schon nicht erschienen. Und habe das wirklich so durchgezogen, dass ich das ganze Jahr nicht in der Schule war. Und meine Mutter war so leibernd, ich finde es ja cool, ne? Hat es dann wirklich geschafft, dass ich eine Lehre bei ihrem Steuerberater beginnen durfte. Wirst du auch wieder geschäftstechnisch, ja, haben Sie vielleicht eine Lehre für meine Tochter? Und das habe ich aber dann durchgezogen. Also wir waren zu Hause nie begrenzt.
Darf ich fragen, wie war die Beziehung zu dir und deiner Mom? Weil wenn man den Podcast hört, also hört euch den auch super gerne an im Anschluss, Shit Happens, dann fällt dort relativ früh der Begriff Engelmacherin oder Engelmacher. Mhm. Und du hast dich ja früh als Revoluzer, als ich mache, was ich will, ich komme auf diese Welt, bewiesen. Wie war das mit der Beziehung zwischen dir und deiner Mom?
Naja, ich bin schon geboren worden mit 5 Kilo und sie wäre bei der Geburt fast gestorben. Wer sich mit Karma und so Sachen beschäftigt, war ja das schon, es war eben 71 bin ich geboren, ja, und wollten mich damals wirklich mit Engelmachern abtreiben. Weißt du, so war das noch mit Stricknadeln, heißes Wasser setzen und die ganzen Wahnsinnigkeiten. Und boah, sichtlich habe ich gesagt, nee, mit mir nicht, und bin gleich mit 5 Kilo auf diese Welt gekommen und habe gesagt, hallo, da bin ich. Und sie wäre dann wirklich bei der...
Ja, doppelter Mittelfinger.
Ja, genau. So ist es dann auch weitergegangen. Ich war dann mein erstes Lebensjahr, war ich fast nur im Spital, weil ich angeblich, was genau, nichts, das sind nur Erzählungen, weil ich kein Immunsystem hatte. Und das war ja auch in den 70er Jahren anders. Ja? Wenn wir jetzt in die Traumarichtung gehen, ist das natürlich der Wahnsinn. Ja? Also war ein ganzes Leben, ein ganzes erste Jahr nicht bei meiner Familie, sagen wir so. Mhm. Und angeblich war es so, dass ich, wenn ich am Wochenende nach Hause gekommen bin, habe ich geweint, weil ich zu den Krankenschwestern wollte.
Mhm. Ja, logisch, ne? Die Bindung entsteht da, wo man am meisten ist.
Genau.
Jetzt hast du auch, dass du gesagt hast, du warst ein Jahr lang nicht in der Schule. Für die Leute, die das selber nicht gemacht haben, hört es sich immer an, als würden die Schule schwänzen, die einfach nur keinen Bock haben auf Schule oder so, die einfach, weil sie was Cooleres zu tun haben. Aber meiner Erfahrung nach, bei der Arbeit mit Jugendlichen, sehe ich ganz oft, dass da andere Gründe dahinter stecken. Also die da ganz weit reichen, von Mobbing in der Schule bis zu einfach Gründen, warum die Menschen nicht in die Schule wollen. Weißt du noch, was deine Gründe waren, nicht dorthin zu wollen?
Also Mobbing auf keinen Fall. Da war eher ich das Arschloch in der Schule, muss ich schon zugeben. Also da, ich war auf jeden Fall nicht die Gemobbte. Ich war auf jeden Fall bei den Mobbern dabei. Aber ich glaube aus heutiger Sicht, dass ich einfach unterfordert war. Mhm. Und schau, wenn du... Ich bin ja wirklich schon als Revoluzzer geboren. Ja, das kann man bei mir nicht abstreiten. Bin es teilweise heute noch nur in einer gesunden Form. Mhm. Sagen wir mal so. Aber... ich glaube auch, dass ich ziemlich früh erkannt habe, dass dieses System kein gutes ist. Mhm. Schauen wir uns einmal an, was mit den Kindern passiert in der Schule. Da könnte man 3 eigene Podcasts drüber machen und mit mir sprechen. Ja? Mhm. Also ich glaube, dass ich ziemlich schnell erkannt habe, dass dieses System kein gutes ist. Und okay, so wie es ich gemacht habe, wird's auf, ja, das ist ja natürlich absolut scheiße, was ich gemacht habe. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin die super Andrea. Nein, das ist geistesgestört. Ja, von Anfang bis zum Schluss ist die Geschichte geistesgestört. Ich stehe nur dazu, dass ich halt geistesgestört war. Ja, und sag halt, okay, es war trotzdem lustig.
Ja, da, diese Geschichte, ne, die du uns ja erzählst, die du uns in dem Podcast erzählst, die du uns heute erzählst, die du hoffentlich noch weiterzählen kannst, ist ja dadurch, dass du lebst, ist die lustig.
Ja.
Aber viele andere, die genau die gleiche Geschichte gelebt haben, sind tot.
Ja.
Oder, weißt du, was ich meine, sind nicht mehr ganz da. Oder hocken halt doch für immer im Knast.
Du, Max, das ist schon so. Ich bin die Einzige von, und es waren ja viele, also wer sich den Podcast anhört, es waren alleine im Polizeiakt 28 Personen in einem Akt. Und da waren nicht alle. Es gibt auch welche, die haben es ohne Polizeiakt geschafft. Also das waren viele. Und ich muss dir wirklich sagen, ich bin die Einzige, die da gesund hinausgegangen ist. Mhm. Nämlich ja. Im Kopf gesund.
Entschuldigung, was heißt Polizeiakt? Weil der einzige Akt, den ich kenne,
Ist ein anderer,
der hat hier nichts damit zu tun.
Die Akten, also bei mir waren es 16 Bene-Ordner.
Ordner und Akten kenne ich, aber, sorry, Berliner.
Ja, das wird uns öfters passieren in der Schule.
Aber das ist natürlich, das ist ja das Bezeichnende und dadurch ist der Humor in der Geschichte auch da einfach, ne? Weil du sitzt heute noch hier. Jetzt ist aber die Frage, und das ist so ein bisschen das, ich weiß nicht, ob wir das heute hinkriegen werden oder ob wir das klären können, ob du dich überhaupt selber schon mal gefragt hast, wie viel davon, dass du heute hier sitzen kannst, ist Talent und wie viel davon war Glück? Mhm. Weil das eine könnte man ja noch sagen, naja gut, ich habe immer gut auf mich aufgepasst, aber ich kenne viele, die gut auf sich aufgepasst haben und trotzdem unter die Räder gekommen sind.
Und was war Können? Irgendwann ist ja Talent auch Können.
Das meine ich, Talent und Können auf der einen und Glück auf der anderen. Also weißt du, hattest du viel Glück oder war es beides?
Beides, eine gesunde Mischung. Eine gesunde Mischung, anders geht's nicht, glaube ich. Ja? Also du musst schon was im Kasten haben, um so eine Sache zu dirigieren. Du musst schon ein bisschen Intelligenz mitbringen, aber ich glaube, also in Wien würde man sagen, ist das Wichtigste war jetzt mein weiblicher Wiener Schmäh.
Mhm.
Ich bin da nur durchmarschiert, weil ich eine Frau war und weil ich, also gerade so wie sie immer dargestellt, ja, ist die Wahrheit. Weil wenn alle sagen, ja, Frau und ist dort und dort hingekommen, ja, weil ich eine Frau
weil
war.
Weil du vielleicht diesen Überraschungsmoment mitnehmen konntest, dass einfach, dass du unterschätzt wirst, dass dir keiner zutraut, dass du krass bist, oder?
Nein, das haben sie bei mir schon gleich, wenn du mich siehst, dann siehst du es auch, dass ich da zu vielem fähig bin, weil ich einfach stark bin, aber nein, ich meine, seien wir sehr ehrlich, in dem Business hast du jetzt hauptsächlich Männer.
Ja.
Ja? Und eine Frau weiß schon, wie sie mit Männern umgeht, um sie in eine gewisse Richtung zu bringen. Das brauche ich jetzt dir nicht sagen. Und das habe ich.
Dann schauen wir mal weiter. Weil das ist jetzt das Entscheidende. Jetzt bist du ein junges Mädchen, das die Schule schwänzt, das auch eigentlich schon weiß, das ist nicht so wirklich der Weg. Du zeigst aber zum Beispiel bei dieser Ausbildung im Steuerfachfrau, Gehilfin, whatever, zeigst du aber schon, dass du auch arbeiten könntest, wenn du wolltest. Und jetzt kriegst du ja mehr oder weniger durch Zufall eine riesige Wohnung gestellt von deinem Vater.
Richtig. Von dieser riesigen Wohnung war ein kleines Beisel, sagt man in Wien, Kneipe bei euch, das zufällig der alten Wiener Garde gehörte. Ne? Und ich habe nicht so schlecht ausgesehen, würde ich jetzt mal sagen, und bin da immer mit meinen Rollschuhen und mit einer großen schwarzen Dogge einkaufen gefahren. Und die waren
sexy.
Ja, die
sexy.
Waren, ja,
wie eine Postkarte,
Und vis-à-vis waren halt wirklich die richtige Wiener alte Garde, über die es ja viel Geschichten gibt. Und ja, die sind immer draußen gestanden, haben nachgepfiffen etc. etc. Hat mich nicht interessiert. Ja, also da wären wahrscheinlich viele schon erfreut gewesen und ich habe immer die kalte Schulter gezeigt und bin halt einfach, ich habe die einfach ignoriert. Aber dann ist zu dem damaligen Zeitpunkt eine Bekannte von mir, also Freundin, an AIDS gestorben. Und da reden wir jetzt von den 80ern, Mitte 80ern. Und die ist für einen dieser Alten, so ist es eigentlich passiert, anschaffen gegangen. Die war wesentlich älter als ich. Und an dem Tag, als die gestorben ist, ist wieder die Machtsau in mir erwacht und bin direkt in dieses Lokal rüber. Ich weiß nicht, wie alt ich damals war, wirklich, mir fehlen ganz viele Sachen, aber wurscht, ich weiß es, dass es so war. Und der ist dort gesessen, tiefenentspannt. Muss ja für die auch krass gewesen sein, ja. Und ich stehe da mit meinen, was weiß ich, 19 Jahren und stehe ihm dort und sage, wer von euch Arschlöchern ist der XY? Und der schaut mir an, tiefenentspannt, und sagt, das bin ich, Bubberl, warum? Und ich habe den angeschaut und habe gesagt, ja, coole Sau gewesen. Und ich habe den angesehen und habe gesagt, ja, die XY ist gerade gestorben. Ja, die ist gestorben an AIDS. Und der hat mich angesehen, nämlich ich habe mit sowas überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mir gedacht, der steht jetzt auf, gibt mir ein Watschen, keine Ahnung, geht mir am Arsch, irgendwas. Ja. Der hat mich angesehen und gesagt, Puppel, setz dich her. Ja. Und hat, glaube ich, für mich was zum Trinken bestellt und hat gesagt, ich erkläre dir das. Ich erkläre dir, wie das überhaupt ist. Ja. Und hat mir dann wirklich stundenlang erklärt, dass, was ja auch stimmt, dass das eigentlich nicht so war im alten Wien, dass man sich von der Straße irgendwelche Mädels erzwungen hat, sondern dass sie wirklich Schlange gestanden sind, um dazu zu gehören. Ja? Um einfach sagen zu können, ich bin die Eude vom Scheißegal, wie der heißt. Ja? Und da er nicht dumm war und er auch dieses Mädchen kannte, ich konnte dem folgen. Okay? Also der hat sich einfach die Zeit genommen und das waren wirklich Stunden und hat mir das genau erklärt. Und irgendwie ist da, das sind alle Mauern gefallen. Ich habe den einfach verstanden und habe ja dann vis-à-vis gewohnt. Ja? Und dann ist natürlich so weitergegangen, dass das ständig irgendwie, geh, komm um, Puppel, bla bla bla. So habe ich die kennengelernt. Mhm. Ja? Und zusätzlich war es halt dann so, dass ich finanziell, also dass ich ja nach meiner Lehre dann noch als Bürger gegangen bin für meine Schwester, für einen Kredit, bla. Also es hat ziemlich doof begonnen. Aber ich weiß, das musste alles so sein. Ja? Und dann habe ich dort als Kellnerin begonnen zu arbeiten. Das war der Einstieg.
Wenn du dich jetzt so zurückerinnerst, warum glaubst du, hat er sich so viel Zeit genommen, dir das zu erklären und hat nicht einfach gesagt, komm, verpiss dich?
Ich glaube, es war mein Auftritt. Ich glaube, es war, weißt du, dieses Freche. Dieses einfach, und das ist wirklich was, worüber ich oft nachdenke. Warum hatte ich keine Angst? Diese Frage habe ich bis heute nicht beantwortet. Ich bin da komplett angstfrei reinmarschiert.
In meiner Wahrnehmung bist du, ja, also, wir haben ja eben schon gesagt, du hast dir das Leben quasi genommen. Du wolltest leben. Du hast,
ja,
das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, du hast dein Papa, so spendierfreudig wie er auch war, hat ja auch eine Konsumproblematik mit Alkohol gehabt, ne? Und das heißt, du musstest recht früh ja auch eine dicke Haut entwickeln. Und vielleicht hast du deswegen auch einfach eine große Schnauze gehabt, oder?
Nein, du willst in die Traumarichtung gehen. Ich bin Traumatherapeut. Also Traumakinesiologie mache ich. Nein, weißt du, was es war? Ich war genauso wie mein Vater. Ich bin 1:1 er geworden und ich bin es auch heute noch. Ja? Also mein Vater war genauso. Den waren die alle scheißegal. Der hat als junger Mann hat er in ganz Wien, Niederösterreich und Burgenland polizeiliches Lokalverbot gehabt. Und der ist als er merkte, war aber Geschäftsmann und hat sein ganzes Leben lang gearbeitet, aber der hat sich von nichts und niemandem jemals was sagen lassen. Und als der dann draufgekommen ist, dass ich mit den Alten vom Rotlichtmilieu unterwegs bin und sogar zusammen bin, du, der hat zu mir persönlich kein Wort gesagt, ja, und ist aber in dieses Lokal hinein, hat sich hingesetzt, hat den Chef angeschaut, hat dem Mann geschaut und gesagt, wenn du meiner Kleinen wehtust, bringe ich dich um. Mhm. Ist aufgestanden und ist gegangen. Also auch er, den, das habe ich wirklich, das hat, also ich bin 1:1, das habe ich davon eben dieses, wer bist du? Wer glaubst du gar, dass du bist?
Mhm. Oh, das fühle ich so heftig.
Stark. Jetzt ist natürlich bei dir was passiert. Und also das Ding ist ja, die Frau, mit der wir heute sprechen, ich habe dich auch im Vorgespräch, als wir jetzt hier nochmal geredet haben, habe ich einen amerikanischen Ausdruck, ein OG. Also du bist jemand, der ein Life of Crime so hinter sich hat und der die ganzen Regeln alle kennt. Das heißt, du weißt sehr wohl, du sagst zwar hier, und ich weiß auch, was du meinst, dass man sich von niemandem was sagen lässt, aber du wärst heute nicht mehr am Leben, wenn du nicht wüsstest, wann man auch mal kurz den Mund halten muss.
Mhm. Schwierig.
Ja,
schwierig.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja gut, ich hab fest aufs Maul bekommen. Ich habe für mein Maul fest aufs Maul bekommen.
Da kommen wir jetzt auch gleich, glaube ich, schon drauf, so dieses, dass man manchmal dann auch mal gehen muss oder manchmal etwas auf später vielleicht schieben muss, wie auch immer. Du kennst diese Leute, die haben dich ja ausgebildet. Du wurdest ausgebildet von einem System, das es heute so kaum noch gibt. Also
gar nicht mehr.
Genau.
Gar nicht mehr.
Zumindest nicht in Deutschland und Österreich unter Deutschen und Österreichern. Wenn wir jetzt gucken, jetzt geht's weiter. Jetzt bist du da, das junge Mädchen, das sitzt da kellnert. Natürlich das Puppel, kriegt hier mal Trinkgeld, ist da mal versucht, einer zu flirten. Wer war der Erste, der dann irgendwie auch landen konnte? Oder wie? Also ich will auf diese 4-Jahres-Beziehung eigentlich hinaus. Und wie ist das passiert?
Na, natürlich der Chef, Max. Natürlich der Chef.
Wir füllen doch nicht das Personal. Was ist denn hier los? Jawohl.
Ja, na, aber hallo.
Sorry, okay.
Ja. Wie in Österreich sagt man, ich gehe ja zum Schmied und nicht zum Schmiedel.
Jawohl, genau.
Ja.
Okay.
Ja. Was ist das für eine Frage?
Und wie hat er das angestellt? Wie hat er dich rumgekriegt? Weil du warst bestimmt nicht so leicht zu haben.
Gar nicht. Das war, wenn ich dir das erzähle, wirst du dich einfach lachen. Pass auf, der hat natürlich auch gesoffen. Ja? Und das war aber so, dass wenn der gesoffen hat, dann hat er monatelang durchgesoffen. Aber so richtig. Ja? Und ich war dort Kellnerin und der Unterschied war ja, dass ich bin dort mit der Latzhose auf Flower Power Hippie Girl. Also ich habe dort überhaupt nicht dazu gepasst. Ja? Und genau das war das, was die so fasziniert hat. Weil ich habe mich auch nicht schick gemacht, sondern ich war schick. Weißt du, was ich meine? Ich bin mit der Latzhose und, ja, also ohne mich irgendwie da in ein Kostüm oder so, wie die alle, was die sind ja gekniet vor diesen Herrschaften, sagen wir mal so. Und ich bin einfach ich geblieben. Und dann habe ich ja, um das zu verkürzen, auch als Barfrau bei ihm gearbeitet, in seinem Buff, war noch immer nicht mit ihm zusammen. Und der hat gesoffen und gesoffen und gesoffen. Und erst und irgendwann sitzt, ja genau, Silvester war's, der sitzt dort und sagt, ab morgen trinke ich nichts. Ja? Und ich drehe mich so um, genau wie der Max jetzt so macht, und dann drehe ich mich um und sage, und auf das verwette ich mein Leben. Ja? Kein Spaß. Und der schaut mir an und sagt, oh, Fehler. Ja? Und der schaut mir an und sagt, na, pass auf, Puppel, wenn ich bis 1. Juni nichts trinke, dann fahren wir gemeinsam nach Italien. Und da habe ich schon gewusst, was das heißt. Ne? Und ich habe mir gedacht, der schafft es nicht eine Woche. Und diese blöde Sau hat tatsächlich keinen Schluck mehr getrunken. Und dann ist er immer ins Lokal gekommen und ich habe nur kellneriert. Und ist immer gekommen und gesagt, komm lieber Mai und mache. Und ich habe mich schon angeschissen, ich habe so viel Angst gehabt. Und das war es wirklich dann. Und dann war es 1. Juni und ich habe mir natürlich gedacht, scheiße, das ist eine Bringschuld. Ne? Und der hat mich wirklich angesehen und gesagt, Herr, bitte sei doch nicht so depp. Glaubst, ich will was von dir, wenn du es nicht willst. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist wirklich am 1. Juni dann irgendwie passiert.
Ja. Natürlich. Du weißt, wie man das nennt, man. Heute sagen wir das, heute sagt man Game. Der hatte so viel Game, das ist richtig stark. Boah, das ist richtig stark.
Ja, der war schon richtig gut. Also, oh. Das gehört wieder allein der Lohn. Also war wirklich wunderschöner, hochintelligenter Mann.
Und jetzt hast du sozusagen. Ja. Hängst, also
Jetzt bist du Chefin.
Ja.
Und ja, genau.
Seid ihr dann auch zusammengezogen oder wie oder was?
Natürlich, ja.
Okay, also richtige Beziehung begonnen.
4 oder 5 Jahre zusammen.
Boah, ich weiß, dass das immer schwierig ist, aber jetzt muss ich mal reinfühlen. Und zwar, du sagst, das ist alles so lustig und die waren alle so nett und die waren alle so intelligent und es war ja auch nichts, man musste ja auch nicht gezwungen werden. Aber das waren alles saubrutale Leute.
Mit dem war gar nichts lustig. Nee, das war gar nicht lustig. Also mir ist gegangen wie eine Königin. Ich hatte alles und wenn er nicht getrunken hat, war die Welt auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Nur natürlich hat er dann wieder getrunken. Mhm. Und dann bin ich, also ich sagte jetzt nur eine Nacht, wir hatten ein riesengroßes Haus. Ich hatte vor der Tür einen Jeep Wrangler neu, daneben einen Buggy, daneben einen VW Käfer komplett hergerichtet, weißt du, nur einen uralten und alles. Und ein Golf Cabrio habe ich auch noch gehabt und handgenähte Lederkleidung und immer 100.000 Schilling einstecken und ich hatte alles. Aber der ist dann irgendwann einmal zum Beispiel nach Hause geführt worden. Wir haben auch im Land gewohnt von einem gemeinsamen Bekannten, der halt um Jahre jünger war als er und hat den Besoffenen halt heimgebracht, ja, und ins Zimmer gelegt. Ja, du, und natürlich sage ich zu dem, willst du einen Kaffee trinken, für das du den heimbringst? Ne? Und der sitzt dort auch wirklich am das Wohnzimmer hatte 60 Quadratmeter und da sitzt am anderen Ende von dem Wohnzimmer und auf einmal geht die Tür auf und der schreit raus, du Scheißdreckfliegen, ja, Scheißdreckflieger, auf Hochdeutsch, in meinem Haus betrügst du mich nicht. Ich bin von dem Typen 10 Meter entfernt gesessen, ja, und ich habe den sofort angeschaut und gesagt, bitte verlass das Haus, der ihn nach Hause gebracht hat. Und der hat mir angeschaut und gesagt, ich kann doch jetzt nicht gehen. Er hat gesagt, bitte verlasse sofort das Haus. Du bist rausgekommen, ich habe die ganze Nacht seine Bumgun am Kopf gehabt.
Seine Schrotflinte?
Ja, Bumgun, nicht Schrotflinte. Werner. Ein Derringer, das ist so ein kleiner Revolver, der ist so groß wie die Hand. Mhm. Und hatte permanent die Patronen falsch drinnen und die musste ich noch richtig wieder reingeben. Das ging die ganze Nacht. Ja. Hat mir einfach wirklich mein Leben bedroht. Ist dann schlafen gegangen irgendwann. Mein Hund hat ihm auch gebissen in der Nacht, genau. Mein Hund hat ihm auch noch gebissen. Da habe ich den Hund noch verstecken müssen, damit er mir meinen Hund nicht umbringt. Und in der Früh ist er aufgewacht und wusste nichts mehr.
Mhm.
Nichts. Ja? Und hat mir auch gesagt, guten Morgen, Puppel.
Und du bist da nicht mehr los.
Ja, und das, nee. Aber ich meine, ich habe schon zurückgeschlagen. Es gibt eine Aktion zum Beispiel, da habe ich geglaubt, er hat mich betrogen, weil ich langes, blondes Haar gefunden habe. Okay. Und wir hatten 2 Schäferhunde. Ja, Prinzessin. Und wir hatten 2 Schäferhunde.
Das war betrogen.
Die immer... Die Geschichte ist lustig. Da hat man 2 Schäferhunde, die mir mit Kopffleisch, was sie mit so richtig stinkendem Kopffleisch gefüttert haben. Das immer eingefroren in einen Kübel, ja, zum Auftauen gekommen ist. Der Kübel war dann natürlich so eine richtig schöne Blutsuppe. Und ich liege in dem Bett und denke mir, erst blonde Haare. Ja? Pass auf, ich bin nicht einmal aufgeweckt. Ich bin rausgegangen, habe das Fleisch genommen, habe den Hund über den Zwinger gehauen und bin hingegangen und habe diese Blutsuppe, ja, mitten in seine Fresse, gleich schlafend ins Bett geschüttet. Und, also ich habe denen schon Ich habe schon zurückbezahlt. Und dann bin ich gelaufen. Ich bin so schnell gelaufen.
Das glaube ich.
Boah, und das stinkt auch. Ja. Blut hat einen Eigengeruch. Blut, mit so einer Masse davon auch noch ins Gesicht.
Kuttelfleck.
Das ist aber echt, ja.
Kuddeln, ja, das riecht ja auch und das stinkt ja, also so krass.
Kriegst du nie wieder los. Und bin das nur gelaufen, hab schnell ein Taxi gerufen und bin geflohen. Ne? Aber das war mir wurscht, das war es mir wert.
Hast du denn rausgefunden, ob er dich betrogen hat?
Na, natürlich, nur dazu mit seinem Freund, seiner Frau, also ganz noble Menschen.
Kann er das verdient.
Ja. Aber ja, das gibt's ja überall irgendwie, ne? Das machen die Banker und das macht der im Supermarkt arbeitet und die, was weiß ich. Aber die bringen dich halt nicht um, wenn was schief geht. Normalerweise.
Ja, richtig.
Und vor allem, jetzt warst du dann Anfang Mitte 20, als ihr zusammen wart, so. Jetzt gewöhnst du dich ja an einen gewissen Lifestyle. Also du gewöhnst dich dran, die Königin zu sein. Du gewöhnst dich dran, dass Geld da ist. Und du gewöhnst dich aber auch natürlich an diesen Druck, der auf deiner Person lastet. Weil wie eine echte Königin kannst du zwar auf der einen Seite alles, auf der anderen Seite bist du aber doch eingeschränkt. Zum Beispiel mit wem du redest.
Genau,
ne, und so
unter Beobachtung die ganze Zeit.
Und wie hast du das damals erlebt? War das für dich komplett normal oder hattest du auch Freundinnen, bei denen das nicht so ist? Also konntest du sehen, dass das ein besonderes Leben ist oder war das für dich jetzt einfach, jo, Machtsau ist da?
In der Zeit war ich ja nur in dieser Welt. Mhm. Das war ja mein Anfang mit der alten Garde, da war ich ja nur in dieser Welt und da waren eigentlich keine Frauen außer mir.
Aber wie hat das ganze Milieu denn auf dich abgefärbt? Das lässt doch den härtesten Hund nicht kalt.
Es hat eine harte Sau aus mir gemacht. Mhm. Es hat, also in der Zeit war ich sicher jetzt kein Empath. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also du musst halt selbst hart werden. Ne? Und du musst halt ganz schnell und auch ganz hart reagieren, würde ich jetzt sagen, aus dem damals heraus. Ne? Also es hat mich schon geformt. Ne?
Mhm. Du hast ja vorher eingangs gesagt, dass du dich in der Schule unterfordert gefühlt hast. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Leben, in dem du schnell reagieren musst und immer auf Zack bleiben musst, dir deswegen so gut gefallen hat, weil du in diesem Leben nicht mehr dieses Gefühl von der Unterforderung und dieser Langeweile hattest.
Oh ja.
Exakt, ja. Also ich hatte zu tun, ne?
Ah ja. Und das geht ja später auch, das ist später, wenn man wieder ins legale Leben reingeht, wird einem das auch schnell bewusst, so, oh krass, also das alles ist ja eigentlich viel langsamer, viel weniger ernst, so. Weißt du, wenn mir jetzt irgendwie ein Auftrag durch die Lappen geht oder irgendwas schief geht, da geht weder einer in den Knast, noch stirbt jemand, so. Es ist einfach eigentlich egal, so.
Ja, aber Max, was ist leichter?
Ja, leichter schon, aber...
Es kommt ein belangloser vor, ne?
Ich habe jahrelang damit zu kämpfen gehabt, dass ich lerne, mein Problemreaktionsmodus runterzuschrauben auf, ja, ist eigentlich nicht so schlimm, weißt du?
Ist kein Kampf heute.
Ja.
Mhm. Ja. Ich kann es immer noch nicht regeln. Also gerade beim ADHS und mit dieser verminderten Impulskontrolle, da ist es schwierig. Da kommst du ganz oft noch an diesen, ey, ich tue dir weh, Moment. Mhm. Und auch wenn du es gar nicht so meinst, aber der Impuls ist halt da und dann fühlst du das so und ich werde dir wehtun, auch wenn da natürlich nichts passiert.
Da habe ich jetzt gleich eine Frage zwischen rein. Andrea, hast du, also wenn du es teilen magst, bist du diagnostiziert mit irgendwas von ADHS über, weiß ich nicht, hast du irgendwas, wo du weißt, okay, ja, das hat mal über mich gesagt, das hat mal Gutachter gesagt?
Nee.
Nö. Aber du bist einfach in Ordnung. Du bist einfach vollkommen normal.
Nein.
Ich bin auch nicht deppert.
Im Gutachten.
Nee, gar deppert. Nicht.
Deppert.
Diagnose deppert.
Mein Papa hat gesagt, das ist einfach deppert.
Da ist eine ganz tolle Frage, würde mich jetzt interessieren. Und zwar hat eine Zuschauerin gefragt, was macht Andrea, wenn sie ihre Charaktereigenschaften von damals bei Kindern und Jugendlichen entdeckt, mit denen sie jetzt zu tun hat? Zum Beispiel auch bei den eigenen.
Ja, tolle, das wäre auch meine Frage gerade gewesen. Was geht bei deinen Kindern da ab?
Schau, was ganz interessant für mich zu beobachten ist, also ich hatte ja auch Pflegekinder, ne? Die es ja noch viel schwerer hatten als mein eigenes in Wahrheit, die total in Ordnung sind, die exakt das Gegenteil von uns sind, die niemals so werden wollten. Mhm. Ja? Das ist jetzt von den Pflegekindern her. Vom eigenen Kind, die arbeitet Montag bis Sonntag von 5 Uhr früh bis spät abends, raucht nicht eine Zigarette, nur um ihre Leidenschaft, und in dem Fall sind es die Pferde, zu leben. Also gar nicht. Was aber schon ganz stark zu beobachten ist beim eigenen Kind, ist, dass sie total loyal ist. Also diese Gesetze, diese ungeschriebenen Gesetze der Unterwelt, in denen ist sie aufgewachsen. Und die hat sie mitgenommen. Ja, das ist niemanden verraten, aber auch vorsichtig sein, mit wem, wie, wann, was, der Zusammenhalt. Das hat sie alles mitbekommen, aber hat sie halt in einer ganz anderen Form wahrscheinlich nicht einmal bewusst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich kann mich erinnern, die war 3 Jahre und hat gesagt, Mama, die Franken, da war ich mittendrin im Geschehen. Ja. Und hat mir angeschaut und gesagt, Mama, die fragen mich alle, wie ich heiße. Und ich habe gesagt, das sag ich ihnen halt. Und sie hat mir angeschaut und gesagt, das geht sie nichts an.
Bam.
Wow.
Mit 3 Jahren. Das geht sie nichts an.
Und ich wollte nämlich jetzt gerade sagen, das eine ist nämlich das Lernen und das im Umfeld sein. Aber du hast ja gerade, es gibt ja auch eine Geschichte, wo du eigentlich diese Sachen noch nicht gelernt hast. Als du das erste Mal, du warst ja nicht Hauswirtschafterin, sondern Bar in einem Bordell gemacht hast.
Ja.
Magst du die kurz erzählen?
Ich bin die erste Nacht als Barfrau. Ich hatte ja keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Und schon gar nicht von den Nutten. Ich hatte keine Ahnung und ich war um Welten jünger als die alle gemeinsam. Und ich bin dort reinmarschiert und habe gesagt, hallo, da bin ich. Ich mache ab heute die Bar. Und das war nur so ein kleines Bordell. Da vor mir kommt dann der erste Gast, ja, irgendwann mitternachts, mit dem Fahrrad, ja, okay, der kommt da rein und sagt, ja, geht's mit 2 Mädels aufs Zimmer, wie geil ist die Story, ja, geht mit 2 Mädels aufs Zimmer, sag ich, ja, ist okay, wisst ihr, war immer fleißig, die Andrea, und dann schaut er mich an und sagt, ob ich was trinken will, ich sage, na freilich, na, eine Flasche Moët Chateau, und die hat damals, das weiß ich ganz genau, 3000 Schilling gekostet, und der hat gesagt, ja, er zahlt es, und hat gesagt, 3000 Schilling, der hat mir 5000 hingelegt und hat gesagt, passt schon. Ja? Na, ich werde dann nicht deppert sein und alleine, wenn die Mädels mit dem Vogel am Zimmer sind, werde ich nicht deppert sein und werde mir Flaschen Moët Chateau reinstößen. Also habe ich, brav wie ich bin, ein Strichel gemacht vom Stand. Ne? Du hast einen Stand, es sind 10 Flaschen Moët Chateau da, wie viel sind für ein Strichel gemacht. Und dann musste ich jede Stunde klopfen, ne? Und der hat immer wieder gesagt, er verlängert. In Wahrheit hat er geschlafen. Ja? Und dann hat er mich immer, aber er hat mich immer gefragt, was ich trinken will. Und ich habe gesagt, ja, Flaschen Moët Chateau. Und am Endeffekt waren das dann 8 Flaschen Moët Chateau, die am Stand natürlich nicht gefehlt haben. Übrigens hat er mir bei jeder Flasche 2000 Schilling Trinkgeld gegeben.
Er hat 40.000 Schilling gelassen an dem Abend.
Plus die Prostituierten.
Die auch noch.
Ja. Du, übrigens, 8 Flaschen Moët Chateau fehlen vom Stand nicht. Da ist es Geld. Und die hat mich angeschaut und gesagt, bitte. Und ich habe gesagt, 8 Flaschen hätte ich saufen sollen, die habe ich aber nicht gesoffen. Da hast du das Geld. Und der hat mich angeschaut und gesagt, ich habe in dem Puff seit einem Jahr kein Moët Chateau verkauft. Sag ich, na, dann haben sie dich bedient. Ja, weil der Typ kommt einmal in der Woche. Dann haben sie dich betrogen, auf Deutsch gesagt. Und der hat mich angeschaut und hat gesagt, passt, dann machen wir Hälfte, Hälfte. Und hast mir noch einmal die Hälfte gegeben von diesen 8 mal 3.000. Also ich bin da rausgegangen, ich war Kaiser, Alter. Und ich habe mir meine Wäsche nicht mehr gewaschen, ich habe sie mir neu gekauft.
Aber das ist es ja, dieser Moment, das sind die Menschen, nach denen man sucht in dieser Welt so. Weißt du, dass du so jemanden findest, der sagt, ey, wir haben da gerade einen Typen, wir haben den ein bisschen abgezockt, das ist dein Geld, das ist dein Laden, das ist dein Geld. Und dann sagt er, ja, cool, dich habe ich gesucht. Hammer.
Lass teilen, ja. Das sagt ja auch viel aus. Ab wann hast du die Grenze von Gewalt überschritten? Ist das durch diese Beziehung erst so ausgebrochen oder nur stärker geworden?
In der Beziehung hattest du ja irgendwann zurückgeschlagen.
Naja, natürlich. Also wer schlägt nicht zurück?
Genau, und die Frage war so ein bisschen, ob das der immer extremer wurde?
Nein, ich bin kein Gewalttäter. War ich nie. Ich habe mich hauptsächlich gewehrt. Mhm. Lass mal nachdenken, ob es da eine Grenze gab, wo es mehr wurde. Schau, das ist eine ganz einfache Antwort. In der Welt gibt es einfach Momente, wo du, hätte ich nicht zurückgeschlagen, wäre ich nicht dabei gewesen. Mhm. Ist das verständlich?
Ja.
Hätte ich nicht zurückgeschlagen, wäre ich nicht hochgekrochen.
Ja, und auch wenn du in einem sehr gewaltvollen Umfeld lebst, das ist zwar auf der einen Seite monetär gut ausgestattet, du bist finanziell stark, aber auf der anderen Seite ist Gewalt ja auch etwas Omnipräsentes im Milieu. Ist es vielleicht auch so ein bisschen, dass man dann eine geringere Hemmschwelle hat einfach. Also man muss sich natürlich wehren und man hat aber auch viel weniger Skrupel durchzugreifen, weil man ja ständig auch Gewalt sieht und das für einen zu dem aktuell normal wird. Kann das sein, dass das da mitschwingt?
Ich glaube einfach, dass es zum traurig, aber wahr zur Normalität wird.
Ne? Mhm, genau.
Es gehört einfach dazu.
Und das ist ja was, was man nicht vergessen darf, weißt, wenn man darüber redet und wenn man es wenn man es romantisiert, dann ist das was auf jeden Fall halt mit dazu gesagt werden muss. Weißt du? Deswegen bohre ich da auch immer so ein bisschen
nichts
nach.
Nichts davon ist in Ordnung. Also sei man sich doch ehrlich, nichts davon ist, nur weil wir es getan haben, heißt das nicht, dass es in Ordnung war. Das ist ja natürlich absolut scheiße, was ich gemacht habe. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin die super Andrea. Nein, das ist geistesgestört. Ja? Entschuldigung, wenn du das einem Psychologen anschauen lässt, dann ist da jede Sekunde davon schwerst krank. Und nicht nur von mir, sondern von jedem Beteiligten. Genau. Das ist nicht normal.
Roman, wo siehst du so deine Parallelen? Oder gibt es welche, die Andrea bereits angesprochen hat?
Also die größte Parallele sehe ich eigentlich, dass ich einen tiefen Glaubenssatz daran habe, dass ich eigentlich nicht auf dieser Welt sein sollte. Weil das ist die einzige, aber auch die einzige Parallele, die ich sehe, dass ich nicht geplant war und trotzdem da bin. So. Und da musst du dann halt irgendwie deinen Weg finden. Das ist die größte Parallele.
Ja, aber da habe ich zum Beispiel eine Rückführung gemacht. Weiß nicht, ob sich jemals wer mit solchen Dingen beschäftigt hat. Ja.
Rückführung. Aber erklär es trotzdem nochmal für die Leute, die gar nicht wissen, was es ist.
Ja, wenn man es jetzt rein von der seelischen Ebene sieht, ja, dann haben wir das selbst geplant. Ja, dann haben wir mir genau diesen Weg und diese Eltern ausgesucht und auch so wie dieses Nicht-Gewollt-Sein. Also so habe ich meinen Frieden gefunden mit all dem. Ja? Also ich habe mal eine Rückführung gemacht mit meiner Lehrerin. Die wusste, dass ich clever bin und die hat mich immer so ganz schnell in verschiedene Aktionen im Leben gesetzt und dann auf einmal in den Mutterleib und noch vor dem Mutterleib geführt, ja, und hat mich ganz schnell gefragt und gesagt, warum hast du dir diese Eltern ausgesucht? Und ich habe total ohne nachzudenken geantwortet, weil ich die Freiheit leben wollte. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Also ich bin selbst jetzt Reinkarnationstherapeutin, also das hat mir schwerst beeindruckt. Bin nach Hause gefahren, habe die ganze Heimfahrt wirklich geweint, aber als Freude, weil man dachte, alter Schwede, ne? Kein Mensch war so frei wie ich. Also der Plan ist schon aufgegangen. Ja? Weil was ich jetzt, ich mache Beratungsgespräche mit Menschen, ich arbeite ganz viel mit Menschen, sehr tief. Und weißt du, wie oft ich da gesessen bin und mir gedacht habe, wenn sie mit 50 oder 60 Jahren nur immer ein Mutterthema haben, sitze ich heute dort und denke mir, puh, das habe ich nicht.
Ja, ja.
Und der zweite Vorteil aus der Geschichte ist, was ich schon sagen muss, ich habe mit 14 Jahren gelernt, in die Selbstverantwortung zu gehen. Und ich weiß ganz alleine, ich bin für alles, was geschehen ist, verantwortlich. Bei mir wirst du nie hören, um Gottes Willen, die Mama hat das gemacht und das. Nein, Andrea, du hast ja gesagt dazu.
Spannende Sichtweise.
Und so geschieht, so habe ich, so wieder ganz andere Sicht, das ist mein Beruf jetzt. Ja. Und so kann ich sagen, ja, ist in Ordnung. habe ich mir selbst ausgesucht und es stimmt ja auch. Ich meine, ich arbeite ab und zu mit Menschen mit 55, 60 Jahren und die sagt, ja, das war, weil ich im Internat war. Da werden Lieblingsklienten einmal gehabt. Die haben gesagt, ja, hat immer Beziehungsthemen gehabt. Ja, das war, weil ich im Internat war. Und dann ist er wiedergekommen bei der nächsten Sitzung. Ja, aber ich habe so ein Beziehungsthema, weil ich im Internat war. Und die haben mir angeschaut und gesagt, wie lange willst du es als Ausrede verwenden?
Ja.
Wie lange? Ja, also nur weil ich eine schlechte Kindheit gehabt habe, und das haben wir ja wahrscheinlich alle, die wir hier sitzen, irgendwas, was nicht passt haben, ja, aber das ist ja keine Entschuldigung, dass ich ein Arschloch bin.
Ab einem gewissen Alter darf man Verantwortung übernehmen dafür. Ja. Man kann aber natürlich auch für immer darauf rumhacken und jammern, wie scheiße man aufgewachsen ist. Das ist eine Entscheidung.
Aha, genau. Und deswegen bin ich meinen Eltern wirklich dankbar, weil durch diese Geschehnisse haben sie mir, natürlich durch keine schönen Ereignisse, aber ich habe gelernt, ganz allein die Andrea ist verantwortlich für Leben. Nicht der Staat Österreich, nicht mein Partner, nicht mein Kind, niemand. Ich bin verantwortlich.
Ich glaube, ich will da gar nicht so auf diese, also ich verstehe voll, wo du hin willst. Ja. Keine Opfermentalität, Selbstverantwortung. Mir geht es nur darum, und das ist was ganz Spannendes, was du gerade gesagt hast, wenn du mit 60 noch ein Mutterthema hast, dann hast du einfach viel zu spät angefangen, daran zu arbeiten.
Das stimmt.
Aber dass dieser Schmerzpunkt da ist und dass man an dem arbeiten muss, auch das zählt zur Eigenverantwortung. Ich glaube, das ist eigentlich
alles,
worauf
ich natürlich. Natürlich.
Allein den Schmerzpunkt zu erkennen, ne, und dann zu bearbeiten.
Jahrelang, ich arbeite heute und wir sind nie fertig damit, an uns zu arbeiten.
Ja, das sollte so sein. Ne? Also genau, man sollte niemals aufhören, an sich zu arbeiten. Genauso wie man sich ja auch immer weiterentwickelt, gibt es auch immer Projekte, die man weiter mit sich selber bearbeiten sollte.
Und ich glaube auch nicht, ich könnte so gut mit Menschen nicht arbeiten, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte. Ich habe einmal einen Spruch gelesen in der Akademie der Bildenden Künste. Da stand, ich habe nicht studiert, aber alles gelebt, das hat mich gelehrt.
Oh, den fühle ich auch.
Mein Lieblingsspruch bleibt, niemand, also man muss kein Arschloch sein. Ich finde das richtig geil. Ja. Das ist es, weil, also klar, ne, du bist schon jemand, der wirklich auch über eine krasse innere Kraft verfügt. Und das Ding ist ja immer, wenn, was auch immer die Eltern getan haben, so vielleicht haben sie da auch trotzdem was eingepflanzt, ob das damals gewollt war oder nicht. Da haben sie dir halt auch was mitgegeben, was vielleicht der ein oder andere dann trotzdem wieder nicht mitbekommen hat. Und der muss sich dann vielleicht anders helfen, anstatt, was du gemacht hast, in die Dominanz zu gehen. Das kann gar nicht jeder vielleicht. Aber niemand muss ein Arschloch sein. Das ist auf jeden Fall richtig so.
Niemand muss ein Arschloch sein, ja. Also gibt schon viele, die glauben, sie können sich auf die Kindheit ausreden.
Und was ich noch gerade echt gut fand, ey, der Staat Österreich ist nicht schuld. Der und diese Leute sind nicht schuld. Ich sehe das ganz, ganz häufig in unserer Gesellschaft, egal in welchem deutschsprachigen Land, dass Menschen sich darauf ausruhen, dass andere irgendwie verantwortlich sind und irgendwie Politiker schuld sind. Alle anderen sind an deinem Elend schuld. Dicker, mach dich mal ehrlich, Alter.
Mhm.
Andrea, vielen lieben Dank an der Stelle mal, weil ich bin jetzt fast 40 und ich habe dieses Thema noch. Und ich drücke mich seit 1-2 Jahren davor, an diesen Schmerzpunkt ranzugehen, obwohl ich weiß, dass ich daran muss, weil sonst geht's nicht weg.
Treffen wir uns.
Boah, das wäre fantastisch. Trefft euch mal.
Ja, aber ich will auf jeden Fall mitkommen. Also ich könnte gerne mit sitzen alleine machen, aber ich will auf jeden Fall mitkommen.
Ich fahre.
Nee, das ist versprochen.
Nina fährt,
versprochen.
Weil wir haben beide keinen Führerschein. Hast du einen Führerschein überhaupt?
Andrea hat safe einen Führerschein. Die hat 4 Autos vor der Tür stehen.
Ich habe auch ein Auto und habe keinen Führerschein.
Aber kein Führerschein. Meine Autos fahren mit Benzin oder Diesel und nicht mit einem Führerschein.
Eben. Weißt du, was ich in meinem Leben schon Autos gekauft habe? Habe noch nie einen Führerschein gehabt. Jetzt auch mal kurz zu den Parallelen. Ganz kurz. Natürlich besteht die Chance, dass ich hinterm Puppel her gewesen wäre. Weiß ich nicht, ob sie mich erhört hätte. Das Ding ist, was natürlich bei mir passiert ist, ich bin halt mit 21 schon rein. Das war so ein bisschen, ich habe diese ganze alte Garde, also Leute, die habe ich ja alle im Knast erlebt, hauptsächlich so. Ich kannte ein paar draußen, aber ich war immer noch der Jüngste und war dann eben mit den Leuten 10 Jahre im Knast gesessen. Deswegen so die Parallelen. Bei mir war anders. Bevor ich reich war, war ich im Knast. Weißt du so, ich habe für einen 18-Jährigen habe ich viel Geld verdient, aber Die 5.000 Euro, die 10.000 Euro, damit hätte ich jetzt keinen von den Leuten irgendwie hinterm Herd hervorlocken können. Ich war einfach sehr, sehr früh schon auf Flucht. Mit 19 bin ich auf Flucht gegangen, mit 21 war ich im Knast. Und dann war die Reise hinter Gittern so. Also ich kenne die würden mich alle lieben, weil wir im selben Knast mal gesessen haben. Aber so, da gibt's keine Parallele. Ich hatte keinen Puppel.
Kein Puppel. Puppel gibt's ja nur einmal in Wien.
Ah.
Nee, da gab's schon einige. Also ja, ne, Wien war zu der Zeit auch sehr krass. Ne? Wir waren ja aus Deutschland raus. Ne?
Alles tragisch. Es ist tragisch. Kriminalität ist tragisch. Aber jetzt lass uns mal weitermachen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich meine, du warst, um jetzt die Leute auch nochmal abzuholen. Wir haben jetzt schon viel gehört, aber die Frau, die wir hier heute sitzen haben, da gibt's Zeitungsausschnitte, in denen darüber gesprochen wird, als du 2000 verhaftet wurdest, gab's ein halbes Jahr gefühlt kein Hasch in Wien, weil ihr einfach so viel den Markt dominiert habt in dieser Stadt. Wann hast du das erste Mal den Kontakt dann irgendwie zum Drogenhandel gehabt, wo du dann gesagt hast, irgendwie, ey, da könnten wir auch mal mitmachen?
Mhm. Ich habe mich halt dann vom Rotlicht getrennt. Und zufälligerweise waren meine alten Jugendfreunde damals schon, hatten die Lokale in Wien, wo Hasch verkauft wurde. Waren halt auch keine Idioten und haben das Ganze dann selbst gemacht. Und als ich vom Rotlichtmilieu gegangen bin, durfte ich in ganz Wien, hat mich niemand als Kellnerin genommen, weil sie Angst hatten, dass ein Überfallskommando kommt. Ne? Und meine alten Freunde, die waren dann damals schon ziemlich gut im Geschäft, haben mich dann als Kellner, was war denn? Du, ich war ja so ein schwangerer Türsteher, ich habe lauter Schwachsinnigkeiten gemacht in meinem Leben. Wie habe ich denn das? Als erstes habe ich angefangen als Kellnerin. Nicht einmal ich, sondern der Vater meiner Tochter. Und ja, da habe ich halt dann zugeschaut eine Zeit lang und die Kontakte zum Rotlicht hatte ich ja noch. Und wir haben das immer in fremden Lokalen gemacht. Also da war ein Lokal, was nicht gut gelaufen ist. Wir haben einen Dealer reingestellt, wir haben unsere eigenen Kellner reingestellt, wir haben Türsteher reingestellt und da wurde ein Kilo am Tag rausgeschmissen, ja, Kilo an Hasch. Also damals waren es noch die anderen und ich habe halt da ein bisschen zugeschaut und habe mir gedacht, naja, das kann man doch selbst auch machen. Ne? Und bin zu einem der Alten gegangen, die ja absolut nichts mit Drogen am Hut haben wollten, wobei ich noch immer sage, Haschisch ist keine Droge. Nicht in dem Sinn der Strafanmaß, den sie mir gegeben haben.
Sekunde. Also kommt darauf an, wie wir Droge definieren. Wenn Droge im ganz engen Kontext mit strafbarer Handlung steht, dann bin ich bei euch. Aber wir wollen das Ganze natürlich, also natürlich sind psychotrope Substanzen, aka Drogen, alle, die auf uns wirken, auch Schokolade, auch Zucker, auch Kaffee, auch Tee, ne?
Ja, genau.
Die haben alle ein Potenzial.
Ja, wenn wir so reden, bin ich bei dir. Ja. Das ist der Zucker wahrscheinlich noch die Schlimmere. Aber Haschisch ist auch überhaupt nicht meins, es interessiert mich null. Ja? Also hat mir nie was gegeben. Und
magst du nicht?
Nee. Weißt du warum? Ich bin so eine stinkfaule Sau. Wenn ich noch kiffe auch, dann geht gar nichts mehr. Ja?
Du hörst dich gar nicht so faul an, lieber Andrea.
Ja, nein. Also wenn damals, ja, damals ist bei mir lange her, dann maximal unterwegs und Kokain oder so, nach dem dritten Wodka, das hat schon Spaß gemacht. Aber sonst nichts. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, wir können ja eigene Lokale machen. Dann bin ich zu einem der Alten gegangen und habe gesagt, ich habe eine Idee, gib mir ein Lokal. Dann habe ich innerhalb von einer Minute einen Lokalschlüssel gekriegt. Die haben zu der Chefin dort gesagt, du gehst jetzt heim, das Puppel macht da weiter. Und wir haben dann halt einmal, habe ich nur das Lokal zur Verfügung gestellt. Ja. Dann habe ich da weiter zugeschaut und habe gedacht, naja, da geht noch mehr. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich halt dann, was dem, man lernt halt dann den kennen und dann haben wir den richtigen kennengelernt. Und dann habe ich ja nicht nur das Lokal zur Verfügung gestellt, sondern auch das Haschisch. So, und dann war ich da einmal in dieser Gruppe dabei auch und dort war es wieder das Gleiche, ne? Ähnlich wie mit diesen Champagner-Geschichte. Ich bin nicht besoffen gekommen und habe ein Kilo Hasch geholt, sondern ich bin gekommen, zeitig in der Früh, bin mit der U-Bahn gefahren, ich habe geflochtene Zöpfe gehabt, ich habe einen Rucksack umhängen gehabt und habe mir 5 Kilo Hasch im Rucksack geholt. Und das gefällt natürlich einem Großdealer auch besser, als er hat irgendeinen Junkie oder Koksüchtigen oder vollversoffenen Vollidioten als Partner. Wenn jemand mitdenkt und nicht gleich in der ersten Woche verhaftet wird, weil er sich im Außen so deppert aufführt. Ne? Und so ist das weitergegangen und weitergegangen und weitergegangen, bis halt dann irgendwann 1000 Kilo waren. Was soll ich da sagen? Aber die 1000 Kilo hat die Polizei berechnet, nicht ich. Weil ich weiß es nicht mehr.
Es gibt ja Berührungspunkte zwischen den Szenen. Also ich meine, wir sitzen nicht umsonst hier, heißt das Ding Gangster-Junkie. Früher hieß es ja Gangster-Junkie-Hure sogar, weil eben diese ja. Berührungspunkte zwischen den Szenen da sind. Wie hast du das erlebt? Waren dann von den Alten welche da, die wussten, was du machst? Hast du die Kontakte ausgenutzt? Gab es Situationen, wo du den Schutz zum Beispiel, wo man gesagt hat, hey, ne, mit ihr sollten wir uns jetzt nicht anlegen?
Mein Glück waren die Alten, weil ich dort so einen guten Namen aufgebaut habe. Also mit Ehrlichkeit und Loyalität und nicht betrügen. Die haben mich schon wirklich gerne gemacht. Ne? Und wenn ich dann auch im anderen Milieu, also im Giftmilieu, nennen wir es mal so, Probleme hatte, dann ich wurde die Unangreifbare. Du, Max, ich bin reingegangen in irgendein Lokal und der Till war besoffen. Ja? Ich. Ja, auf dem 35. Wodka und die 17. Nasen bin ich hingegangen und ich bin nicht klein, ich bin selbst groß, ja, und der war noch um 2 Köpfe größer und bin hingegangen und bin ihn einfach auf die Zehen gestiegen und habe gesagt, na du Schwuchtel. Ui. Und der konnte mir nichts tun. Gar nicht nett. Ich habe nicht gesagt, dass ich immer nett war. Und dann haben mich meine Freunde am Telefon angerufen und haben gesagt, sie hat das Telefon geläutet, gibt's mir die Andrea? Ja, bitte. Andrea, gib mir Ruhe. Gib mir Ruhe, hör auf. Ich hab gesagt, ja, passt, hab aufgelegt. Bin nochmal hingegangen, bin ihm nochmal auf die Zehen gestiegen. Also ich war nicht normal. Ne? Also, aber das konnte ich ja nur, weil ich wusste, es mir darf niemand was tun. Ich habe das schon ausgenutzt, ja.
Mir ist noch eine Sache wichtig zu sagen. In unserem Sprech früher, ne, in unseren Milieus, haben wir ganz viele beleidigende Worte gesagt, die abwertend gemeint waren. Es war halt, wie es war, ohne überhaupt, also die Leute waren wahrscheinlich nicht mal schwul. Trotzdem haben wir sie als, haben es abwertend bezeichnet und beleidigt. Ne? Es war halt, wie es war. Das muss man an der Stelle einmal ganz klar sagen. Es geht nicht darum, Sexualitäten niederzuhalten.
Ja. Nein, aber wir reden ja von einem Milieu und in diesem Milieu war das in den 80er Jahren, war das so. Ich heiße nichts davon gut, aber es sind Tatsachenberichte aus einer Zeit von einem Milieu, wo das Normalste auf der Welt war, so zu sprechen. Also bin jetzt ganz ehrlich, ja.
Wie kam es, dass du niemals da zu gedrängt wurdest, selber anschaffen zu gehen? Weil das ist ja so für die Herren, mit denen du zu tun hattest, das Naheliegendste. Wenn du eine attraktive, große Frau mit noch schön langen Haaren und so bist, dann ist es ja so ziemlich das, wo die Dollars bzw. Schillings in den Augen sehen. Hast du dich da direkt so behauptet, dass das nicht zur Debatte stand?
Weil es wirklich nicht so war. Also erstens strahle ich das, glaube ich, aus, dass das niemals passiert. Ja, das sieht man, glaube ich, also das spüren. Die wissen ja auch, mit wem sie es zu tun haben. Ich glaube, das spürt man schon. Und zweitens einmal, glaube ich wirklich, dass das damals so war. Die hatten das nicht notwendig, dass sie jetzt auf mich da vielleicht einprügeln, dass ich das mache. Die waren ja damals schon alt auch. Also wäre ich denen begegnet, wie die 30 waren, dann hätte vielleicht, wäre mir das passiert. Ja? Aber ich bin ja denen begegnet, wie die 50 und 55 waren. Verstehst?
Die hatten auch keine Puste mehr, sagst du.
Nee, aber dann hast du dir, das, ich weiß genau, was das ist. Dann hast du so die eine, an der hast du so ein bisschen den Narren gefressen. Ja. Auf die eine Art ist es die wir jetzt beschützen, so ein bisschen die Tochter. Auf der anderen Seite will natürlich trotzdem, will man trotzdem mit der ins Bett oder so, aber dieses, ne, du brauchst das andere,
die auch nicht
brauchst du
nicht durchziehen.
Genau, du ziehst das jetzt da nicht durch. Ja, ja, klar. Es macht so viel
bei mir,
Sinn.
Sie wollten mich nie verheizen, genau. Das passt nämlich als gut als Antwort. Es war zum Beispiel, wie es geheißen hat, ich soll als Barfrau dort arbeiten, ja. Hat er mich angesehen, ich schwör's, hat mir angesehen und gesagt, Puppel, wenn ich höre, Du gehst mit irgendwem aufs Zimmer, brich ich dir die Hände und die Fers.
Ja,
es war genau umgekehrt. Also die wollten mich nicht kaputt machen.
Ich meine, Rotlicht ist das eine. Da sieht man hin und wieder, ne, man sieht die Frauen kaputt gehen, man sieht hin und wieder einen von den Typen durchdrehen. Das macht Rotlicht, frisst seine Kinder immer. Jetzt bist du aber in einem anderen Geschäft, jetzt bist du im Drogengeschäft. Drogengeschäft ist ein bisschen anders, weil da siehst du so, okay, die konsumieren, die übertreiben irgendwann, die gehen kaputt. Aber das andere, der große Endgegner, ist die Polizei. Und zwar das Verhaftetwerden.
Jawohl. Es gibt nur einen Gegner.
Ja. Und die kassieren halt. Und dann sieht man eigentlich schon mal rechts und links, wie dann mal einer verschwindet. Und dann passiert da mal was. Und dann gibt's da eine Hausdurchsuchung. Und hier schlägt eine Bombe ein. Wie war das für dich, als du dann aktiv warst? Hast du es ja auch gesehen. Rechts und links wird mal jemand verhaftet. Hast du dir Gedanken gemacht, dass wenn es rechts und links die Tür aufgetreten wird, dass es irgendwann bei dir ist?
Interessanterweise nicht.
So interessant ist es gar nicht. Es passt gut zu dem, wie du bis jetzt gelebt hast. Also
Schau, in Wahrheit muss man ja, wenn man jetzt so reflektiert, muss man ja sagen, wer hat denn da nachgedacht?
Ich zum Beispiel, ich war schon mit 13, habe ich mir schon Sorgen gemacht. Ich war ganz anders als du. Ich habe im Leben nicht, meine Tür, keiner hat gewusst, wo ich wohne, Mann. Todesparanoia, immer.
Und trotzdem bist du im Knast gelandet.
Ja, aber ich bin nämlich, ja.
Ja, das, wenn wir da so locker flockig daherreden, wie wenn wir sind die super coolen und so. Du, das ist nicht empfehlenswert. Ja, eines weiß ich, also, und das möchte ich auch klar sagen. Das Ende ist immer Knast. Es gibt niemanden, der auskommt. Und in der heutigen Zeit dann noch viel, viel schneller als damals. Ja. Also du kannst mir heute herlegen, 1000 Kilo Haschisch, sage ich, bitte nimm's und schleich die. Geh weg.
Und der so, geh kann weg ich nicht, das ist zu viel.
Ich würde es nie wieder tun. Na, bitte, bitte,
also,
geh.
Aber ja.
Ich habe ganz lange gebraucht, dass ich überhaupt, ich konnte nicht einmal in die Nähe gehen, dieser Lokal.
Ja, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wie es zu Ende geht. Jetzt ist ja das, okay, also hast ja eigentlich nicht viele Sorgen gemacht. Die Kohle kam auch rein, Dinge haben gepasst, hin und wieder geht mal was schief. Aber irgendwann war der Moment, als sie dich geholt haben. Wie war das?
Ja, das war scheiße. Na, geholt hat mich gar keiner. Gefunden haben sie mich. Verraten wurde ich. Ich bin dann zufälligerweise... Natürlich, weil wie anders. Einer wurde schon gesucht und hat mich angerufen, der war in Spanien, und hat mich angerufen und gesagt, ob ich nicht nach Spanien kommen will. Die Trottel hat wieder nicht nachgedacht, weil wer macht denn das? Und bin tatsächlich nach Spanien geflogen und haben eh alles gehabt, falsche Papiere, 1 Million Schilling, alles hätten wir gehabt. Und ich hatte da sogar meine Tochter mit, das ist wirklich klein Kind. Und dann wollte ich nach Hause fliegen und als ich zu Hause angerufen habe und gesagt, hey Burschen, die haben auf mein Haus aufgepasst, ich komme morgen nach Hause, nicht, dass du mit irgendwem in meinem Bett liegst. Und die haben zu mir gesagt am Telefon, du brauchst überhaupt nie wieder nach Hause kommen. Und ich habe gesagt, warum? Die Vega ist vom Dach runter, also wie Spezialeinheit, was der die schwarz vermummten.
Spezialeinheit in Wien, zuständig für Wien, tatsächlich.
Ja, und sie haben sich übers Haus runterlassen und haben sie halt mega aufgeführt. Und in dem Moment wusste ich, okay, ich kann nicht mehr nach Hause. Und das war eigentlich das Schickste von allem. Also die Flucht ist für mich das Furchtbarste gewesen, weil mir war es wirklich lieber dann im Knast als die Flucht. Und gar nicht jetzt die Flucht selbst, weil wir hatten alles, sondern dieses Wissen, ich kann nicht nach Hause.
Das Ganze ist ja auch bei dir motiviert durch die Freiheit. Du wolltest immer deine Freiheit haben und deswegen hast du auch dieses Leben gewählt, weil du entscheiden wolltest, was abgeht. Und dann auf Flucht zu sein, ist ja schon mal... überhaupt nicht, es ist das Gegenteil von Freiheit und Knast sowieso. Klar,
voll
wolltest
der gute
du das
Einwand.
Dann.
Ja. Voll der, ich habe, als ich auf Flucht bin, ich dachte echt im ersten Moment so, der Haftbefehl war da, ich war 19 und ich dachte so, wow, jetzt bist du frei. Knarre geschnappt, kugelsichere Weste geschnappt, rüber über die Grenze, jetzt bist du frei, jetzt gibt's keine Regeln mehr, jetzt kannst du machen, was du willst.
Vogelfrei.
Und am nächsten, also innerhalb von einer Woche habe ich gecheckt, wenn es keine Regeln mehr gibt, dann und keine Pflichten, dann hast du auch keine Rechte mehr. Dann bist du plötzlich einfach im Arsch. So ist es. Alles ist stressig. Ob du zum Zahnarzt musst, ob du...
Gar nicht. Geht
alles
gar nicht.
Ist stressig. Und jeden Tag dieses, du weißt nie, ob es jetzt endet, ob es endet, ob es endet. Das ist das Gegenteil. Flucht.
Ich bin mit einem kleinen Kind an der Hand gestanden.
Oh, mit einem Kind ja noch. Ja, eben. Ich hatte einen Hund dabei. War auch scheiße.
Ja, genauso scheiße.
Ein Hund habe ich mir noch gekauft auf der Flucht, die Trottel. Aber
das macht's noch schwerer. Das macht's noch schwerer.
Wie bist du denn dazu gekommen? Bitte erzähl das ganz kurz.
Nein, der Tiere, weil ich ein Tiernah bin und immer Tiere hatte. Weiß ich gar nicht, wie auf die schwachsinnige Idee noch gekommen bin. Ein junger
Mann. Der macht auch klein. Schön rein noch nachts. Das ist super.
Genau.
Und war mein meistgesuchtesten Mann Europas unterwegs, der aber nach 25 Jahren Stein, das ist wirklich unser bösestes Gefängnis in Österreich, das war wie wenn du mit einem Toten unterwegs warst. Das war wie, der hat keine Emotionen gehabt, der hat nichts gehabt, der hat mich fertig gemacht. Boah, es war so furchtbar mit dem unterwegs sein, weil du dann wirklich gebunden bist. Ne? Und dann war ich ein Stocktrottel, wie man in der ganzen Geschichte schon merkt. Der hat mir dann 5000 Schilling gegeben und gesagt, pass auf, wenn mit mir irgendwas passiert, dann schaust, dass du über die Grenze kommst zu dem und dem und der hilft dir schon weiter. Was habe ich gemacht? Ich habe die 5000 Schilling hergeschenkt.
Wir kommen immer auf den Punkt, wo bewiesen wird, dass Kriminalität sich eben nicht auszahlt. Dass eben die Suche nach Freiheit auf diese Art und es ist nichts anderes als auf Kosten anderer Leute. Das ist so. Alles, was, wenn es, sei es Rotlicht, sei es Drogenhandel, findet immer auf dem Nacken, auf dem Rücken anderer Leute statt. Jetzt wäre halt für den Rest der Zeit noch schön, wenn du uns ein bisschen erzählen kannst, wie es dir heute geht.
Wie geht es mir heute? Also ich bin die gleiche und lebe doch das komplette Gegenteil. Also arbeite mit Menschen ganz intensiv, ganz tief, Emotionalarbeit und eben innere Arbeit, ja, innere Bilder aufarbeiten und ihnen einfach die Perspektive auf den Blickwinkel auf gewisse Situationen oder Traumata zu setzen. Ich lebe eigentlich sehr, sehr erdig. Ich habe ganz viele Jahre Ausbildungen gemacht, habe aber die letzten 4 Jahre mitgeholfen, ein Hotel in Sri Lanka aufzubauen, das ich führe, und habe mich dann über diese Fortbildungen, da habe ich jetzt eine Pause gehabt, einige Jahre, und jetzt mache ich es wieder. Ja, da geht es immer ums, was hat es mit mir zu tun? Ja?
Und wie kann man dich kontaktieren?
Wir werden eine E-Mail-Adresse bekannt geben. Geht das?
Ja.
Das
geht. Ja. Dann werden wir die in den Shownotes bekannt geben. Das machen wir nämlich immer so mit unseren Links und Daten. Denn da findet ihr dann auch alles Weitere. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt es uns gerne an gjh@swr3.de. Wer da wirklich Interesse hat, kann sich an unsere Redaktion wenden und wir leiten dann alles weiter.
Wir laden dich nochmal ein.
Wir laden dich ein und wir kriegen auch einen Austausch untereinander. Danke an dieser Stelle.
Danke, aber ich will, was mir wirklich noch wichtig ist, zu sagen, wir verherrlichen das automatisch, oder ich bin da wirklich ein Spezialist davon, aber das ist scheiße, das ist richtig scheiße, was man da getan hat. Und endet immer im Knast. Es endet immer im Knast und es gibt nichts Schlimmeres als Knast. Was dazu so Freiheit zu leben, die einen immer genommen wird in einer extremsten Form, wie sie keiner haben will, glaubt's mir das.
Du musst nochmal kommen.
Alles klar, machen wir.
Wir fanden es alle zauberhaft.
Ja, okay.
Danke, dass du da warst. Bis bald.
Danke, ciao.
Danke auch, tschüss. Tschüss.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Im Podcast Barbory und Rakas arbeiten sich Ariana Barbory und Judith Rakas einmal quer durchs Alphabet und wieder zurück. Dabei besprechen sie Begriffe aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen, serviert zusammen mit unterhaltsamen Fakten. Teilen sie ihre Gedanken zu Achselhaaren, Breathwork und Co. Jeden Freitag exklusiv in der ARD Audiothek.